Ich wollte zum Einstieg mal ein Foto machen von euch. Ist das okay? Lächelt mal alle. Ja. Beautiful. Wunderschön. Ihr dürft mit mir den Philipperbrief aufschlagen, Kapitel 2. Heute Morgen. Die Technik ist ein Hund.
Wenn ich mach's per WhatsApp, okay?
Das glaub ich gar nicht. Philipperbrief Kapitel 2, ich bin gleich soweit. Ja. Habe ich hier, danke. Ist gut, gell? Ein Prediger ohne Bibel ist ein Krüppel, deswegen ist das gut. Ich möchte einsteigen mit einer Frage. Wer von euch würde sagen, dass er selbstsüchtig ist? Ah, okay. Wir haben ein Problem, gell? Wer von euch würde sagen, dass er nicht selbstsüchtig ist? Okay. Haben wir, glaube ich, noch ein größeres Problem. Also wir sind ein Haufen von Selbstsüchtigen und ein paar, die es nicht zugeben wollen. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ich möchte euch beweisen, dass ihr selbstsüchtig seid oder wie selbstsüchtig wir sind. Wir schauen mal, ob wir es schaffen, da Benni das Foto reinmacht, was ich gerade gemacht habe. Das ist ein Experiment heute. Kommt gleich. Ja, wie findet ihr das Foto? Ihr seht es nicht, ja? Wer das sehen kann, braucht keine Brille. Das ist ein Sehtest. Aber was denkt ihr, ist das Foto gut, ist es schlecht? Woran würdet ihr es festmachen, ob es gut oder schlecht ist? Woran würdet ihr es messen? Ja, genau, wen sucht ihr zuerst? Ja? Mich natürlich. Ne? Wir haben zuerst uns selbst in den Blick, das ist der Beweis. Wir haben uns zuerst selbst in den Blick vor allen anderen. Wir sind so diese Selfie, Instagram, MySpace, Facebook-Generation. Und in der gottlosen Welt ist es ganz normal. In der gottlosen Welt ist es cool. Da wird Größe gefeiert, Selbsterhöhung als Lebensstil, als Lifestyle. Ich denke an Muhammad Ali, der gesagt hat, ich bin der Größte. Und Robbie Williams hat mal gesagt, wer kein überdimensionales Ego zur Schau stellt, wird kein Popstar. Das ist, wie die Welt tickt. Die beste Illustration ist vielleicht im Hip-Hop, ne? Diese Diss-Battles, diese Rap-Battles, wo man irgendwie sagt, du bist bla 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 und ich bin bla 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 und du bist nix und ich bin cool, so, ne, in die Richtung. Das ist, wie unsere Welt tickt. Sich selbst erhöhen, andere erniedrigen, das ist der Weg der Welt. So das Leben auf dem Rücken anderer. Nach oben buckeln, nach unten treten, bei denen auf der gleichen Ebene die Ellbogen ausfahren, sich ein bisschen einen Vorteil verschaffen, nach oben arbeiten, das ist oft so die Karrierestrategie. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht. Ja, das ist so der Weg der Welt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn du es geschafft hast, auf dieser Hierarchie-Pyramide ganz oben zu stehen, wo alle anderen unter dir buckeln müssen, du allen deinen Willen aufdrücken kannst und das, was du willst und du alle anderen in allerwertesten treten kannst, dann bist du am Ziel. Das ist der Weg der Welt. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, also unter uns soll es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, also der Wichtigste, der Höchste, der wird euer Diener sein. Leiterschaft bedeutet dienen im Reich Gottes. Und er wird euer Sklave sein, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also ein ganz anderer Weg. Und wenn wir kurz nochmal an diesen Weg der Welt zurückdenken, fragt euch mal, bringt es gute Frucht? Denkt mal ruhig an die Großen dieser Welt, die Politiker, die großen Firmenbosse, die arroganten Stars. Sind es glückliche Menschen, denkt ihr in der Regel? Strahlen die Freude aus? Haben die eine positive Ausstrahlung oder eher nicht? Meine Beobachtung ist eher nicht. Im Gegensatz zu Paulus. Paulus schreibt den Philippern einen Brief voller Freude. Und er gibt uns auch den Schlüssel, wie wir so ein freudiges Leben leben können. Und das hat viel mit unserer Einstellung zu tun. Im Kapitel 1 haben wir gesehen, unsere Umstände können uns die Freude rauben. Und Paulus hat uns gezeigt, wie wir Freude haben können, trotz schwierigen Umständen. Nämlich durch eine ungeteilte Ausrichtung auf Jesus. Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus und Sterben ist Gewinn. Aber nicht nur Umstände können uns unsere Freude rauben, sondern auch andere Menschen können uns unsere Freude rauben. Habt ihr schon gemerkt? Und wir ihnen auch. Und da haben wir eine zweifache Bedrohung im Philipperbrief, einerseits von außen falsche Lehrer, das werden wir im Kapitel 3 sehen, und dann zweitens eine Bedrohung, die noch gefährlicher ist, eine Bedrohung von innen. Spaltung, Entzweiung, Uneinigkeit, Streit. Im Vers 27 im Kapitel 1 haben wir schon einen Hinweis gesehen, wo der Paulus hier schreibt, ich will von euch hören, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Ein Reich, ein Haus, eine Stadt, die mit sich selbst entzweit ist, die wird nicht bestehen können. Entzweiung ist gefährlich für unsere Einheit. Ich meine, ein Bürgerkrieg in der eigenen Armee macht es dem Feind leicht. Dixon Edward Host, ein Nachfolger von Hudson Taylor bei der China-Inland-Mission, hat geschrieben, wir werden jemanden erst aufs Missionsfeld senden, wenn er gelernt hat, mit dem Bösen zu kämpfen. Denn wenn sie nicht mit ihm kämpfen, kämpfen sie mit ihren Missionarskollegen. Das können wir auch auf die Gemeinde umlegen. Und im Anfang vom Kapitel 4 wird der Paulus noch konkreter. Im Vers 2 ermahnt er zwei Schwestern im Herrn, die Evodia und die Syntyche, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also auf gut Deutsch, da waren zwei Schwestern in der Gemeinde, die hatten unterschiedliche Ansichten und die haben sich gefetzt, die haben sich gestritten miteinander. Und ist das nicht so ermutigend? Ich finde es ermutigend. Nicht nur die ja, geistlich so unreife Gemeinde der Korinther hatten Streit und Spaltung, sondern eigentlich auch diese sehr liebevolle Gemeinde in Philippi, die musste um ihre Einheit ringen. Eigentlich wie fast alle Gemeinden im Neuen Testament, in allen Briefen ist das eigentlich fast ein Aspekt. Dieses Ringen um die Einheit, die wir in Christus geistlich gesehen schon haben. Mich ermutigt es, weil das zeigt mir, wir sind keine Außerirdischen, wir sind nicht irgendwie besonders schlecht oder ja, übel dran, wenn es solche Dinge unter uns gibt. Das ist normal. Das ist normal, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen, dass da Meinungsverschiedenheiten sind, auch mal Konflikte sind. Ich meine, überall, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, Männer und Frauen und Strukturierte und Kreative und Visionäre, die voranpreschen wollen, und Vorsichtige auf der anderen Seite, Laute und Leise, Junge und Alte, Charismatische und weniger Charismatische. Na, wir sehen die Welt, wir sehen unsere Gemeinde, wir sehen verschiedene Situationen mit unterschiedlichen Brillen. Auch mit unterschiedlichen Brillen unserer Begabung und unserer Persönlichkeit und unserer Dienste. Na, es gibt die Ermutiger und die Zurechtweiser. Es gibt die Seelsorger und die Lehrer. Es gibt ein Deko-Team und ein Jugendteam und so weiter. Und die haben nicht immer unbedingt dieselben Prioritäten. Nicht unbedingt dieselbe Wahrnehmung. Ich meine, was für den einen sauber ist, ist für den anderen schon dreckig. Und was für den einen organisiert ist, ist für den anderen noch immer ein Chaos. Und was für den einen leise ist, ist für den anderen laut. Und was für den einen schön ist, ist für den anderen weniger schön. Und was für den einen Korrektur ist, ist für den anderen schon Nörgeln. Und was für den einen Barmherzigkeit ist, ist für den anderen Kompromiss und so weiter und so fort. Ist euch das schon aufgefallen? Vielleicht auch hier unter uns, in unserer Mitte. Das ist schlicht und einfach normal, wenn wir in Vielfalt zusammen sind. Und Gottes Bild, Gottes Ideal für Gemeinde ist Vielfalt, nicht ein Einheitsbrei. Deswegen, ich persönlich bin kein großer Fan von, wir machen jetzt die Jugendkirche oder so. Nee, alle zusammen, jung und alt, groß und klein, schwarz und weiß und blau und was immer, alle zusammen. Das ist Gemeinde, Gemeinde ist bunt. Und Gemeinde, die bunt ist, das ist gut. Das macht uns stärker als Team zur Ehre Gottes. Also zum Beispiel, stellt euch vor, ich hätte hier mein Wasserglas vergessen und sagen wir, der Stefan wird nach vorne kommen und mir ein Glas Wasser bringen wollen und er stolpert und es fällt ihm runter und hier das ganze Wasser ist verschüttet. Der Praktiker, der die Gabe hat zu helfen, der wird losrennen, den Lappen holen und es aufwischen. Der mit der Gabe der Ermahnung wird vielleicht sagen, hey Stefan, du nächstes Mal laufst ein bisschen langsamer und schau, wo du hintrittst. Und der Ermutiger wird sagen, hey, deine Motivation war echt gut, war echt cool, dass du hier dem Günther dienen wolltest, ein Glas Wasser bringen wolltest. Hey, Respekt, ich lobe dich. Der Lehrer wird vielleicht sagen, hey du, Stefan, du musst das mit beiden Händen halten und schön langsam einen Schritt nach dem anderen. Und der Barmherzige, der mit der Gabe der Barmherzigkeit wird sagen, oh Stefan, das tut mir so leid, lass mich für dich beten. Und der Organisierte mit der Administrationsgabe wird vielleicht sagen, hey, nächstes Mal lass uns das vorher organisieren. Ja, was ist das für ein Sauhaufen hier? Und hey, das ist ein starkes Team, das so reagiert. Das ist ein starkes Team. Aber es ist auch eine Herausforderung in unserer Unterschiedlichkeit, weil jeder den Ansatz des anderen aus seiner Brille betrachtet als wahrscheinlich nicht ganz optimal sehen würde, oder? Weil gut ist ja, wie ich die Dinge sehe. Das ist normal. Also für mich zumindest. Für dich vielleicht nicht, aber für mich ist das normal und natürlich. Und so sind auch Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinschaft normal. Und die sind eigentlich gar kein Problem an sich. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass wir uns gerade alle als selbstsüchtig geoutet haben. Das ist das Problem. Und einige haben es schon erfahren, wie aufreibend Konflikte sein können, wo zwei Egos um die Vorherrschaft streiten. Das ist keine schöne Sache. das kann einem die Freude rauben. Und was ist die Lösung des Problems? Was ist die Lösung von Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde? Na, im Prinzip dasselbe, was Paulus uns gegeben hat im Kapitel 1, in schwierigen Umständen. Die Lösung ist, dass wir wieder gemeinsam auf Jesus schauen. Na, Paulus ermahnt diese streitenden Schwestern, dieselbe Gesinnung zu haben, dieselbe Einstellung zu haben im Herrn. Und Einstellung ist ja mehr als eine Meinung. Es ist eine Denkweise, es ist eine Lebensphilosophie. Und welche Einstellung sollen wir haben, welche Gesinnung sollen wir haben, die, die Jesus hatte? Und welche Einstellung hatte Jesus? Eine demütige. Und das ist das Thema heute. Demut ist die Voraussetzung für Einheit. Und es ist die Medizin bei Uneinigkeit. In der Gemeinde, aber auch in der Familie, in der Ehe, in einem Hauskreis. Und so seht, wie Paulus diesen Abschnitt hier beginnt. Lasst uns lesen im Kapitel 2, Philipper, im Vers 1. Er schreibt hier, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Das sind eigentlich rhetorische Fragen. Also was er eigentlich sagt ist, da es Ermutigung in Christus gibt, da es Trost der Liebe gibt in ihm und die Gemeinschaft des Geistes und herzliches Mitleid und Erbarmen bei Gott für uns gibt. Weil dem so ist. Das ist unsere Befähigung. Ich meine, wie können wir wie Jesus denken? Wie können wir wie Jesus leben? Gar nicht. Nur Jesus kann wie Jesus leben. Nur Jesus kann wie Jesus denken. Und er will es durch uns tun. Und so aus eigener Kraft, aus einer gesetzlichen Herangehensweise kommen wir nicht weit. Aber es ist diese Gemeinschaft des Geistes, wie es hier steht, seine Gegenwart in uns, das bringt Frucht. Wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen als Werkzeuge. Da wir diese Dinge haben, Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, also nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz oder Eigensucht oder Geltungsdrang. Das ist so der Todfeind von Einheit und Gemeinschaft. Geltungsdrang nimmt die eigene Person wichtig, will für sich die angesehene Stellung haben und die angesehene Aufgabe und für sich die Aufmerksamkeit haben und so weiter, die Sicherheit, was immer. Und der Eigennutz benutzt die anderen als Stufen, um dorthin zu gelangen, so wie es auf diesem Bild, was wir vorhin gesehen haben. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Also dass wir allen mit Ehrerbietung und mit Respekt und mit Wertschätzung begegnen, die wir natürlich wahrscheinlich nur einem Übergeordneten oder jemandem, den wir bewundern, einem Vorbild, einem Helden entgegenbringen würden. Und das tun wir bei jedem Menschen, also auch dem Schwachen oder den aus unserer Sicht Unbegabten oder dem Untergebenen. Demut, Bescheidenheit ist zufrieden mit dem verborgenen, unscheinbaren Dienst. Einfach vor dem Herrn, für den Herrn. Er sieht es, selbst wenn es kein Mensch wahrnimmt. Demut lässt dem anderen die bedeutende Aufgabe oder die bedeutende Position. Die Demut ist fröhlich dabei, weil es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und du kannst dich ja fragen, mit wem bist du denn lieber zusammen? mit einem Ruhmsüchtigen, mit einem Geltungssüchtigen oder mit einem zufriedenen, fröhlichen, demütigen Menschen? Na, eher das Zweite, oder? Das ist so viel besser. Das ist so viel sicherer auch. Und wenn wir alle die Einstellung haben, dann geschieht Gemeinschaft. Dann mögen wir es sogar zusammen zu sein. Und noch ein Gedanke dazu, diese Ermutigung in Christus, dieser Trost, diese Liebe, diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Mitleid und die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes, dass wir das haben in Christus, das ist alles eine Folge von der Demut Jesu. Denk mal drüber nach, wenn Jesus sein eigenes gesucht hätte, statt unserem Wohl und dem Willen des Vaters, wenn Jesus seine eigenen Bedürfnisse über unsere gestellt hätte, dann hätten wir heute keine Ermutigung und keinen Trost und keine Liebe und keine Gemeinschaft mit Gott und keine Gnade von Gott, sondern wir hätten Verdammnis und Tod und Gericht und Trennung und Gottes Ferne. Wir hätten das, was wir verdient haben, statt dem, was wir nicht verdient haben. Wir hätten Gerechtigkeit statt Barmherzigkeit und Gnade. Und seht ihr, wenn wir nicht demütig sind, sondern wenn wir stolz sind und selbstsüchtig sind, dann bringen wir genau diese Frucht. Dann werden wir verdammend und richtend und nörgelnd und kritisch und tötend. Und wenn es nur der Ruf des anderen ist oder die Karriere des anderen ist, dann sind wir hier voll auf dem Weg der Welt. Auf der anderen Seite, wenn wir den Sinn Christi haben, die Einstellung Jesu, dann bringen auch wir Ermutigung und Trost und Liebe und Gemeinschaft und Barmherzigkeit und Gnade. Und das ist das Umfeld, in dem Menschen aufblühen können. Und so, bevor wir uns die Einstellung Jesu weiter anschauen, lass uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Frag dich mal ehrlich für dich selbst, was bringst du in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft ein? Ist es Entmutigung? Ist es Verdammnis? Ist es andere runterdrücken, Konkurrenzdruck, Kritik, Entzweiung? Oder ist es Ermutigung und Auferbauung und Trost und Liebe und Barmherzigkeit und Gnade und Beziehung? Ziehst du die Geschwister runter? Drückst du sie runter oder baust du sie auf? Frag dich mal ehrlich. Und ich möchte es auch nochmal betonen, dass diese Einstellung Jesu nicht nur die Challenge für uns ist, die richtige Frucht zu bringen, sondern es ist auch unsere Befähigung. Weil auf uns allein gestellt werden wir nie so denken und nie so leben. Aber so Gemeinschaft mit ihm, wenn wir seine Liebe, seinen Trost, seine Barmherzigkeit, seine Gnade erfahren, dann wird es auch uns zu solchen Menschen machen. Durch seine Gnade ist es eine echte Möglichkeit. Wir können dieses Leben nicht produzieren, aber er kann es und er will es durch uns leben und diese wunderbaren Früchte, die Frucht des Geistes eigentlich verbreiten. Also soll nicht irgendwie so eine Lasst uns mehr anstrengen Predigt sein, das wird nicht funktionieren. Nee, lasst uns mehr Jesus hingeben. Lasst uns mehr auf Jesus schauen, mehr ihn durch uns wirken lassen. Die Wahrheit ist, wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe macht uns erst überhaupt liebesfähig. Wir können vergeben, weil er uns vergeben hat. Wir können barmherzig sein, weil wir einen barmherzigen Gott haben. Wir können gnädig sein, wir können freundlich sein, weil er so gnädig und so unheimlich freundlich und geduldig mit uns ist. Und das prägt uns. Unsere Befähigung ist er in uns. Die Verbindung mit Jesus. Wenn wir im Gespräch sind mit ihm, im Gebet, wenn wir ihm in seinem Wort begegnen. Im 2. Korinther heißt es, wir betrachten ihn in seinem Wort und so werden wir verändert durch den Geist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist, wie es funktioniert. Abhängigkeit von ihm. Nicht unabhängiges, gesetzliches drauf los geschafft und wenn wir sagen, jetzt strenge ich mich noch mehr an. Das wird nicht funktionieren. Aber weil dem so ist, was wir hier im Vers 2 gelesen haben, weil wir all diese wunderbaren Dinge von Gott haben, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. In der Neuen Leben-Übersetzung wird es so übersetzt, dass ihr in derselben Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Kannst du das sagen? Stehst du von ganzem Herzen zusammen mit deinen Geschwistern? Also ganz konkret, schau dich um mit den Geschwistern, die hier mit dir sitzen. Stehst du von ganzem Herzen zusammen mit ihnen Gott dich zusammengestellt hat? Das ist ja das Schöne an Geschwistern, das ist das Schöne an Familie. Freunde kannst du dir aussuchen, Geschwister kannst du dir nicht aussuchen, die werden dir geschenkt. Die, mit denen du dir leicht tust, aber auch die, mit denen du dich reibst. Die werden dir geschenkt. Also sag nicht irgendwie, so wie der kleine Bub, der sich einen Bruder gewünscht hat und dann das kleine Schwesterchen betrachtet, hey, können wir die umtauschen? Nee. Ich glaube, niemand ist zufällig hier. Gott hat uns zusammengestellt, so wie wir hier sind. Und es ist gut so. Kannst du das von Herzen annehmen? Kannst du von Herzen Ja sagen und dich dazustellen zu deinem Bruder, zu deiner Schwester? Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, mit der Frage, was habe ich davon? Mit der Absicht, dich selbst groß zu machen, Geltungsdrang, hey, ich will die Position, ich will das Ansehen haben, ich will das Rampenlicht, die Anerkennung, das Schulterklopfen haben. Also wichtig du, Besserwisser, Egomanen. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Hey, wenn alle die Einstellung haben, ist es super, oder? Dann haben wir eine Gemeinschaft, wo niemand auf den anderen runterschaut oder den anderen runterdrückt, sondern wo alle aufschauen zu dem anderen, wo jeder den anderen erhebt und dient und niemand runterdrückt und gebraucht, wo jeder gibt und nicht nimmt, wo jeder sich selbst nicht so wichtig nimmt, der für den anderen umso wichtiger, und das produziert Einheit. Und das ist ein wunderschönes Zeugnis in dieser Welt, wo es eben gerade andersrum läuft. Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Also nicht nur, was will ich, sondern was sind denn die Bedürfnisse von meinem Bruder, von meiner Schwester? Was braucht der Andere? Die Einstellung eines Dieners, eines Gebers, nicht eines Nehmers. Das ist die Einstellung, die Jesus gehabt hat. Nochmal in Markus 10, wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen, Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war seine Einstellung. Wie gesagt, wenn Jesus gedacht hätte, was wäre für mich das Beste, was wäre für mich das Bequemste, hätte er sich das Kreuz gespart und wir würden alle in der Hölle schmoren, in der Gottesferne, für immer getrennt von ihm. Und unsere heutigen Gemeinden kranken oft an dieser Konsummentalität, eben Eigennutz. Dass Leute sagen, dient mir, segnet mich. Dass so viele fragen, was kann die Gemeinde für mich tun? Und wenn wir über Gemeinde reden, reden wir über konkrete Geschwister. Ne? Was können die Geschwister für mich tun? Statt zu fragen, was kann ich für sie tun? Was kann ich für die Gemeinde tun? Und wenn sie dann diesen Segen oder diese Anerkennung, die sie sich erhoffen, nicht bekommen, dann ziehen sie weiter zum nächsten Selbstbedienungsladen und das ist geistliche Unreife. Das ist nicht der Sinn Christi. Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Jetzt schauen wir auf Jesus, jetzt schauen wir auf unser Vorbild. Vers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, oder es nicht wie einen Raub oder wie eine Beute selbstsüchtig festhielt. In der Neuen Leben-Übersetzung wird es so übersetzt: Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Also Jesus war und ist Gott. Er war immer, er wird immer sein, er ist ewig, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist der souveräne Herrscher auf dem Thron über alles, was existiert. Er ist Gott, den die Engel und die Cherubim verehren. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Er ist würdig zu nehmen alle Herrlichkeit und Ehre und Macht. Im Himmel, alle Engel beten ihn an. Er ist der Größte. Er war in der Gestalt Gottes. Das meint jetzt nicht die äußeren Merkmale, wie wir es heute verstehen würden, sondern Gestalt Gottes meint seine inwendigen Wesenszüge, also seine Essenz, sein göttliches Wesen, was hier gesagt wird: Er war Gott. Aber er machte sich selbst zu nichts, oder manche Übersetzungen übersetzen es so: Er entleerte sich. Er machte sich selbst zu nichts, er verleugnete sich selbst, so wie Jesus uns aufruft, dass wir uns selbst verleugnen. Und diese Worte Gestalt und Entäußern sind ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil die heute eben eine andere Konnotation haben als damals. Ich finde, die neue Genfer Übersetzung bringt die Idee schön auf den Punkt. Die übersetzt es so: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Also Gott, der Sohn, der Logos aus Johannes 1, wurde Mensch. Und als er Mensch wurde, wurde er nicht weniger Gott, sondern er wurde zusätzlich voll Mensch in Jesus. Knechtsgestalt meint hier wieder die Natur, die Essenz, das Wesen eines Knechtes. Also er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Und die Betonung dieses Abschnittes ist die Selbsterniedrigung von Gott, dem Sohn. Also denkt in die Richtung, in die die zweite Person des dreieinigen Gottes sich entleert hat. Und die beste Illustration hat Jesus uns selbst gegeben in Johannes 13 beim letzten Abendmahl. Da lesen wir: Er, der Rabbi, der Herr, der Höchste, legte seine Oberkleider ab, und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Also er hat seinen Lehrlingen die Füße gewaschen. Und das war der dreckigste Job damals. Das war der niedrigste Job. Das war Drecksarbeit. Petrus hat gesagt: Nein, 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 Herr, nicht du mir, das ist so unpassend. Hey, das war ein Skandal, das war unerhört, dass ein Herr, ein Rabbi sich erniedrigt und dass er Sklavenarbeit verrichtet zum Wohl seiner Untergebenen. Das war unerhört, das war weit unter seiner Würde. Dann lesen wir weiter: Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, der Rabbi, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Also dieselbe Lehre wie hier im Philipper 2. Nur, dass dieser Weg von dem allmächtigen, ewigen, gegenwärtigen Gott in das Baby von Bethlehem noch so viel unvorstellbar tiefer war und erniedrigender war. Wir können uns das gar nicht vorstellen, Gott, der Mensch wird. Das ist tiefer als ein Mensch, der eine Ameise wird oder noch tiefer, ein Ameisenpups, irgend sowas. Ist nichts dagegen, dass Gott Mensch wird. Na, manchmal sagen wir zu jemandem, der uns demütigt oder der uns erniedrigt, hey, weißt du nicht, wer ich bin? Hey, weißt du nicht, wer er ist? Wir haben gesungen davon, ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht. Und er nahm Knechtsgestalt an. Nicht die Gestalt eines Engels oder eines Cherubs, sondern eines Menschen. Eigentlich dem niedrigsten persönlichen Geschöpf, das er geschaffen hat. Wenn ich es bildlich darstellen müsste, würde ich so machen wie auf dem nächsten Bild, wenn du das mal reinmachst. Stell mir das vor, so diese Herrlichkeit, dieses helle Licht vom Thron im Himmel, das sich in einen knienden Sklaven mit dem Handtuch in der Hand ergießt. Gott, der Mensch wurde. Aber das war nicht seine letzte Selbsterniedrigung. Wir lesen in Vers 7 weiter, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst noch einmal und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und Tod und Kreuz ist der größte, also Gott und Tod ist der größte Kontrast, den wir uns vorstellen können. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben in Person und Tod. Was ist das für ein Kontrast? Überhaupt zu Tode gefoltert zu werden am Kreuz. Das war der erniedrigste Tod überhaupt, der Tod des letzten Verbrechers. Paulus schreibt an die Philipper, Philippi war eine römische Kolonie. Kein Philipper hätte je so getötet werden dürfen. Kein Philipper müsste je so sterben. Aber Gott, der Sohn, hat sich so tief erniedrigt. Der letzte Mensch. Hey, wäre es nicht ein Leben als menschlicher König? Wäre das nicht erniedrigend genug gewesen? Und ein Tod im Verborgenen, irgendwo im Hospiz, mit einer guten medizinischen Versorgung, wäre das nicht tief genug gewesen? Aber nackt in aller Öffentlichkeit an einem Kreuz zu Tode gefoltert zu werden als Verbrecher, gegeißelt, bespuckt, verspottet, verlästert, wie niedrig ist das? Der Herr, der heilige Schöpfer, der Herr des Universums, der König, wie der letzte Abschaum dieser dreckigen Welt, diesem kleinen Staubkorn im Universum, das er erschaffen hat. Wie erniedrigend ist das? Können wir uns überhaupt nicht vorstellen, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das ist schlimmer, als wenn du oder ich in irgendeiner Jauchengrube ertränkt würden im Dreck von anderen Menschen. So unwürdig. Verflucht ist der, der am Holz hängt, heißt es in der Tora. Und du weißt, es war dein Kreuz. Du weißt, es war deine Schuld und meine Schuld. Die hat er getragen. Unsere Verbrechen gegen den heiligen Gott. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir Vergebung haben können. Damit wir seinen Platz einnehmen können als Kinder Gottes. Er hat uns gedehnt. Und zwar noch viel tiefer, als den Aposteln die Füße zu waschen. Und du weißt, das Kreuz hat wehgetan. Das Kreuz hat mehr wehgetan als alles, was dir je wehtun wird. Und oh ja, das tut weh, wenn wir unser Ego verleugnen. Selbstverleugnung tut unserem Ego weh, einem anderen den Vortritt zu lassen, dem Bruder, der Schwester zu vergeben, die dich so verletzt hat, Verleumdung zu ertragen, das Maul zu halten und nicht schlecht zu reden, deinen Dienst wichtiger zu nehmen als meinen Dienst, auf deine Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, die so anders sind als meine Bedürfnisse. Dir hinterherzuräumen, die extra Meile zu gehen. Nicht, weil es mir was bringt, sondern weil es dir was bringt allein. Deine Fehler auszubessern, dein Versagen zuzudecken, dich über mich zu stellen. Hey, das tut weh, mich selbst zu verleugnen. Aber wir müssen das immer sehen, es ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was er für uns ertragen hat, für dich und für mich. Und seht hier, er ist das handelnde Subjekt hier. Er erniedrigte sich selbst. Nicht, weil er musste oder weil er irgendwie manipuliert wurde dazu, weil er wollte. Er hat sich freiwillig für dich erniedrigt, weil er dich liebt. Er hat dir freiwillig gedient, gerne. Er hat dich gerne höher geachtet als sich selbst. Er, der König, der Herr, der Heilige. Das ist unglaublich. Und jetzt bittet er dich und mich, dieselbe Einstellung zu haben. Uns zu demütigen, herabzusteigen von unserem hohen Ross. Und er möchte deinen Bruder, deine Schwester durch dich lieben und ihr dienen. Und Jesus hat gebetet um die Einheit seines Leibes. Johannes 17, denkt daran. Jesus ist gestorben für die Einheit seines Leibes. Können wir Nein sagen zu seinem Wunsch? Ich meine, ja, wir haben die Freiheit dazu, aber können wir? Wie könnten wir? Also lasst uns ihm folgen. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und das hat Gott der Vater mit Gott dem Sohn gemacht. Jetzt ist er der Vater, das handelnde Subjekt in dem nächsten Vers hier, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen. Und der Name steht für seine Person. In dem Namen verliehen, die Position auch verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Gott hat ihn erhoben wegen seinem Gehorsam. Griechischen eigentlich ist es hyper erhoben oder super erhoben. In der Schlachterübersetzung ist es übersetzt mit über die Maßen erhöht. Das heißt, er hat ihn zum Höchsten gemacht. Und das alles zur Ehre Gottes, des Vaters. Jesu ganzes Leben, sein Erlösungswerk, sein Sterben für uns, seine ganze Existenz war zur Ehre des Vaters. Und das soll auch unser Ziel sein. Denkt an die Predigt, an den Abschnitt von letzter Woche. Die Großmachung von Jesus, die Großmachung Gottes. Und jede Zunge wird ihn bekennen als Herr. Jedes Knie wird sich beugen. Jeder Einzelne wird ihn anerkennen als Gott und als Herrn. Es wird in der Ewigkeit keine Atheisten geben, keine Agnostiker geben. Alle werden Jesus als den Herrn erkennen und bekennen. Alle werden ihn anerkennen, alle Geschöpfe werden ihn als König anerkennen und sich ihm uneingeschränkt unterwerfen. Jeder Einzelne. Putin wird sein Knie beugen, Biden wird sein Knie beugen, sogar Trump wird sein Knie beugen, Zelensky wird sein Knie beugen, Kim Jong-un wird sein Knie beugen, Xi Jinping wird sein Knie beugen, Scholz und Baerbock und Habeck und wie sie alle heißen, Lindner, Weidel, selbst der Volker Beck wird sein Knie beugen vor Jesus. Elon Musk wird sein Knie beugen, Nietzsche wird sein Knie beugen, Stephen Hawking wird sein Knie beugen, Robbie Williams wird sein Knie beugen, Eminem wird sein Knie beugen, Madonna wird ihr Knie beugen, wie immer sie heißen, alle Menschen werden ihr Knie beugen und Jesus bekennen als Herrn und Gott. Jeder Einzelne. Und er wird unser Richter sein. Jesus hat gesagt in Lukas 9, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wann nehmen wir unser Kreuz auf? Wenn wir uns selbst verleugnen, um dem anderen zu dienen. Wenn wir uns selbst erniedrigen, um den anderen zu erhöhen. Wenn wir etwas tun, nicht zu unserem Wohl, sondern nur zum Wohl des anderen allein. So wie Jesus. Er verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich, tägliche Entscheidung, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Nochmal Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wir werden mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Und ich glaube, das gilt auch schon hier und jetzt. Ich glaube, Gott kann dem Bruder, der Schwester eine Position in seiner Gemeinde anvertrauen, die sie nicht sucht, sondern die einfach dienen möchte. Dem, der sich nicht um sich selbst dreht, sondern der, der sich um Gott und den Nächsten dreht. Das sind reife, glückliche, heile Menschen. Und ich meine, die Gemeinschaft mit solchen Menschen, es wird Einheit bringen. Es wird eine wunderbare Erfahrung sein und es wird Gott Ehre bringen. Und darum geht's. Also deswegen, zu seiner Ehre, lasst uns solche Menschen werden und so eine Gemeinde werden. Wir singen dieses Lied, jede Zunge wird ihn bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor ihm. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Wollen wir das tun? Amen. Vater, danke für dein gutes Wort. Danke für Jesus, danke für dieses unheimliche Vorbild. Danke, Herr Jesus, für diese unglaublichen Schätze, die du für uns erkauft hast. Durch Selbsterniedrigung, indem du der letzte Dreck geworden bist für uns in dieser Welt. Und Herr, wie könnten wir anders als Ja sagen, wenn du sagst, jetzt nimm dein Kreuz auf, jetzt verleugne du dich selbst, jetzt folge du mir nach. Vater, wir halten dir unsere Herzen hin, du kennst unsere Herzen, wir müssen dir nichts vormachen, wir können dir nichts vormachen. Und Herr, du siehst, wo noch ein gottloser Weg in uns ist, wo noch Stolz ist und Ehrsucht und Selbsterhöhung, wo unser kleines lächerliches Ego groß werden will und Streicheleinheiten will. Du siehst es, Herr, du weißt es. Und Herr, wir sind krank, wir sind im Krankenhaus hier, wir sind nicht der Club der Perfekten, das ist uns so bewusst. Deswegen wollen wir dir unsere Herzen wieder neu hinhalten und beten, Herr, dass du uns heilst. Dass du dieses steinerne Herz rausnimmst, dass du uns ein fleischendes Herz gibst, ein weiches Herz. Dass du uns formst, dass du uns dir ähnlicher machst, Herr, während wir dich betrachten, präge du uns durch deinen guten Geist. Zu deiner Ehre, Vater, und erneuere unseren Sinn, wie es in Römerbrief Kapitel 12 heißt. Erneuert euren Sinn, damit wir das ausleben, Herr, das Gute und das Wahre und das, was aufbaut, nicht das, was runterzieht. Herr, wir brauchen dich so sehr, gerade in dieser unserer Zeit. Bau du deine Gemeinde, Herr, bau du jeden Einzelnen von uns in das Ebenbild Christi. Und ja, auch wenn es manchmal wehtut, es ist gut. Es bringt Herrlichkeit am Ende und dir Ehre. Und es soll unser Herz sein. So füll uns mit deinem Geist. Stärke uns, bevor wir hier wieder rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Lass uns leuchten für dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir singen noch ein Lied.